Viertes Kapitel: Die bindungslose Gesellschaft – Warum wir unseren Halt verlieren. Die Frage, warum wir durch die frühzeitige Fremdbetreuung eine liebevolle Bindung an unsere Kinder aufs Spiel setzen, hat mich seit langem beschäftigt. Müssten unsere Babys und Kleinkinder nicht den tief verwurzelten, natürlichen Impuls in uns aktivieren, sie nahe bei uns haben zu wollen, ihnen Schutz und bedingungslose Liebe zu geben? Und doch wird es oft als Sentimentalität abgetan, wenn eine Mutter Bedenken äußert, schon Kleinstkinder einer Gruppe anzuvertrauen, in der sie nicht die Intensität und Nähe der Mutter-Kind-Beziehung erfahren. Was viele nicht wissen, unsere distanzierte Haltung zu unseren Kindern steht unter anderem in einem direkten Zusammenhang mit einem der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte, dem Dritten Reich. Die Theoretiker des Nationalsozialismus erkannten früh, dass die Frage der Kindererziehung höchste politische Relevanz hatte. Das beschränkte sich nicht auf die erwünschte Steigerung der Geburtenrate, die sich in der Auszeichnung mit dem Mutterkreuzorden für Frauen mit vielen Kindern ausdrückte. Es betraf vielmehr die konsequente Einflussnahme auf den vormals privaten, familiären Bereich – Geburt, Mutterschaft und Säuglingspflege. Es ging nicht nur darum, dem Führer Kinder zu schenken. Kinder sollten so früh wie möglich nach den Maßgaben des nationalsozialistischen Menschenbilds geformt werden. Der Hitlerstaat setzte alles daran, jeden gesellschaftlichen Bereich zu kontrollieren und jede private Nische zu vernichten, jede individuelle Lebensform. Verwirklichen ließ sich das nur, indem die Gruppe, die sogenannte Volksgemeinschaft, über den einzelnen Menschen gestellt wurde. Eine Ideologie, die wir auch im DDR-Sozialismus immer wieder beobachten konnten. Damit wurden Kinder zum Politikum. Um ihre Erziehung zu nationalsozialistischen Bürgern zu gewährleisten, sollten sie der elterlichen Fürsorge so früh wie möglich entzogen werden. Es gab nur ein Problem: die emotionale Bindung der Eltern an ihre Kinder. So lag es nahe, diese konsequent zu zerstören. Das begann damit, dass im Nazistaat die bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts erprobten und routinemäßig eingesetzten schmerzstillenden Medikamente während der Geburt nicht mehr verwendet werden durften. Der Geburtsschmerz sei eine Tapferkeitsprobe, so die neue Lehrmeinung. Die Gebärende wurde zur Soldatin auf dem Schlachtfeld stilisiert. So kommentierte denn auch der nationalsozialistische Gynäkologe Walter Stöckel die 8 Schwangerschaften seiner Frau. 7 Geburten und eine Fehlgeburt sind 7 Gesundheitsschlachten und eine Manöveranstrengung. Die Forderung, Frauen müssten den Geburtsschmerz aushalten, hatte aber noch einen anderen Hintergrund. Auf diese Weise wurde die Mutter-Kind-Beziehung von vornherein negativ geprägt. Heute weiß man, dass eine massive Ablehnung des Neugeborenen durch den erlittenen Schmerz während einer Geburt möglich ist, bis hin zu Vernachlässigung und Misshandlung. Das wurde bewusst in Kauf genommen, um übertriebene Muttergefühle von Beginn an zu unterbinden. Um das zu unterstützen, wurde eine 24-stündige Trennung von Mutter und Kind nach der Geburt propagiert. Der natürliche Impuls nach Nähe wurde zwangsweise unterdrückt. Die dramatischen Folgen dieser Trennung sind heute hinreichend erforscht. Schon in den 20er Jahren hatten Mediziner Erkenntnisse darüber gewonnen, die nun bewusst in Kauf genommen, sogar begrüßt wurden. Eine emotionale Bindung der Mutter an ihr Kind, das sogenannte Bonding, wird besonders mit der Erfahrung körperlicher Nähe zwischen Mutter und Neugeborenem direkt nach der Geburt gefördert. Frauen, die von ihren Neugeborenen getrennt werden, kann es längere Zeit schwerfallen, einfühlsam auf ihr Kind zu reagieren und eine innige Beziehung zu ihm zu entwickeln. Den Nationalsozialisten war das nur recht. Stand schon das Geburtsgeschehen unter der Leitidee, allzu große Gefühle gar nicht erst entstehen zu lassen, setzte man dieses Denken mit den Vorgaben zur Säuglingspflege fort. Johanna Harrer, überzeugte Nationalsozialistin und Autorin von mehreren Erziehungsbüchern, legte eine umfassende Anleitung vor, wie Mütter mit ihren Kindern umgehen sollten. Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind war der Buchtitel. Das schaurige Werk der Münchner Ärztin mit ihren entsetzlichen Empfehlungen erschien erstmals 1934 und wurde bis zum Ende des Krieges mehr als eine halbe Million Mal verkauft. 1936 kam Unsere kleinen Kinder auf den Markt, ebenfalls ein Bestseller. Es wurde das Grundlagenwerk der Reichsmütterschulung und galt als wegweisend. Zwei Gedanken prägten Johanna Harers Bücher: die physische Trennung von Mutter und Kind und die emotionale Distanz. Eindringlich warnte sie vor einem Übermaß an Liebe und empfahl, den Säugling einzig zum Stillen in den Arm zu nehmen. Mit anderen Worten, wenn das Baby schreit, lautet die Devise: schreien lassen. Liebe Mutter, werde hart, gab Harer zu verstehen. Fange ja nur nicht an, das Kind aus dem Bette herauszunehmen, es zu tragen, zu wiegen, zu fahren oder es auf den Schoß zu nehmen. Das Stillen war allein zu festgelegten Zeiten erlaubt und sollte so rasch und nüchtern wie möglich erfolgen, da es ohnehin jeder Frau auf die Nerven gehe. Denn sonst geht ein endloser Kuhhandel mit den kleinen Plagegeistern los. Plagegeister? Die Schriften der Johanna Harer degradieren Kinder systematisch zu widerspenstigen Störenfrieden, die man besser nicht zu nah an sich heranlässt. Kleine Nichtsnutze nennt sie den Nachwuchs. Erziehung ist für sie der Kampf gegen den Willen des Kindes. Alle elementaren menschlichen Gefühle werden als Affenliebe eingestuft. Zärtlichkeiten waren verpönt. Küsse wurden mit dem Hinweis auf Tuberkelbazillen als Gesundheitsrisiko eingestuft. Generell empfiehlt sie das Unterlassen jeder unnötigen Beschäftigung mit dem Kind. Pflege und Wartung seien diszipliniert durchzuführen. Eine Wortwahl, die eher an Autos erinnert als an den Umgang mit Kindern. Alle kindlichen Bedürfnisse nach Geborgenheit und Nähe werden als Tyrannei bewertet. Im Zentrum der Mutter-Kind-Beziehung stand für Harer, das Kind zur Selbstständigkeit zu erziehen. Was damit wahrhaft gemeint war, ist klar. Es ging darum, bindungslose Kinder heranzuziehen, die sich früh in das nationalsozialistische Erziehungssystem einfügen ließen. Soldatische Tugenden wie Disziplin und Gehorsam wurden den Kindern vom ersten Schrei an abgefordert. Der NS-Pädagoge K.F. Sturm schwärmte denn auch von jungen Menschen, die die Erfahrung des deutsch-gemeinschaftlichen Lebens machten, und Reichsminister Wilhelm Frick forderte die gliedhafte Einordnung ins Volksganze. Der Privatmensch existiert nicht mehr, er ist begraben. All das klingt heute erschreckend. Die politischen Folgen sind bekannt. Und so ist es kaum zu verstehen, dass Johanna Harers Werke nach dem Krieg nicht etwa in Vergessenheit gerieten, sondern in den 50er Jahren zahlreiche Neuauflagen erlebten. Rund 1,2 Millionen dieser Bücher sind über den Ladentisch gegangen. Die letzte Auflage erschien 1987. Die Theorien von Harer prägten somit mehrere Generationen von Müttern und damit auch noch die Kinder, die in den 50er und 60er Jahren geboren wurden und heute Mütter werden. Das muss man wissen, wenn man sich fragt, warum Frauen heute offenbar leichten Herzens dazu bereit sind, Kleinstkinder und sogar Babys wegzugeben. Und es macht uns auch klar, dass Bücher wie »Jedes Kind kann schlafen lernen« so erfolgreich sind. Hier werden beispielsweise Methoden empfohlen, das Baby minutenlang in seinem Bettchen schreien zu lassen, während Mutter oder Vater mit der Stoppuhr vor der Kinderzimmertür harren. Ohne die nationalsozialistische Anleitung von einst, es bedürfe nur der fachgerechten Pflege und Wartung von Säuglingen, wäre das gar nicht möglich. Die Geringschätzung der Bindung, die Ablehnung der kleinen Plagegeister und Nichtsnutze mit ihrem Wunsch nach mütterlicher Nähe und Aufmerksamkeit hat also eine unheilvolle Tradition in Deutschland. Im System der DDR setzte sie sich fast nahtlos fort. Kinder wurden letztlich als Sand im Getriebe gesehen, als Störfaktor im wirtschaftlichen Geschehen. Die frühe Fremdbetreuung hatte überdies den Vorteil, Kinder von vornherein der privaten Obhut zu entziehen und sie auf die staatliche Ideologie einzustimmen. Auch wenn heute vordergründig keine Gedanken dieser Art mit der Forderung nach frühester Fremdbetreuung von Kindern verbunden sind, Man muss die Vorrangstellung der Frauenberufstätigkeit vor den kindlichen Bedürfnissen als ideologische Einflussnahme bezeichnen. Die ökonomischen Anforderungen stehen heute im Verdacht, den Rang einer Weltanschauung und Lebenseinstellung eingenommen zu haben. Wir sollen opferbereit sein wie die Mütter im Nationalsozialismus. Wir sollen unsere Gefühle unterdrücken, uns von ihnen befreien, um ohne Sehnsüchte und ohne schlechtes Gewissen unserer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Bei der Frage von Babykrippen und Betreuungseinrichtungen gilt daher nicht ohne Grund das Motto: Je früher, desto besser. Wer sich bindet, ist schwach. Wer sich möglichst nüchtern verhält und die Bindungen vermeidet, ist am ehesten in der Lage, sein Kind fröhlich lächelnd in fremde Hände zu geben. In Einrichtungen, wo es versorgt, aber ganz bestimmt nicht auf den Arm genommen und mit Zärtlichkeiten bedacht wird. Johanna Haarer wäre zufrieden.